This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de.
Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Herzlich willkommen. Wir besprechen Woche 4, werfen einen Blick voraus auf Woche 5. Mein Name ist Nicola Martin und mit meinem Kollegen Christian Schimmel wollen wir also schauen auf das, was in der GFL passiert ist. Und da fangen wir an, Christian, in der GFL Nord am vergangenen Spieltag. Die New Yorker Giants aus Braunschweig hatten die Kilbrotic Hurricanes zu Gast. Das Spiel, von dem wir vor 4 Wochen vielleicht noch dachten, okay, beide im Umbruch, könnte interessant werden. Inzwischen müssen wir feststellen, Braunschweig hat sich gefunden, hat die Europapokalspiele genutzt, hat das Spiel gegen Hamburg genutzt. Da scheint die Maschine jetzt wieder größtenteils zu laufen. Und bei Kiel müssen wir sagen, da läuft sie nicht. Und das ist schon besorgniserregend. Die Kielbrotic Hurricanes, das sieht immer mehr danach aus. Und ich habe letzte Woche schon getitelt, es ist nur noch ein Fünfkampf im Norden, höchstwahrscheinlich um die Playoffs. Wenn man sich anschaut, wie Kiel auseinandergenommen wurde und nur 3 Punkte gemacht hat, da muss man sich schon ernsthaft Sorgen machen.
Um Kiel, ja. Naja. Definitiv.
Wenn wir uns das anschauen, sie haben in Köln 14 Punkte gemacht, in Hamburg mühsam 24, zu Hause gegen die Rebels 6 und in Braunschweig 3. If the trend is your friend, sieht das nicht so dolle aus.
Nee, und man muss ja sagen, dass die Defense am Anfang zumindest noch ein bisschen dagegen gehalten hat. In den jeweiligen Spielen, vor allem gegen Köln und auch gegen Hamburg, aber wenn du mit weniger als 100 Yards Passing vom Fleck gehst, mit weniger als 50% Completions plus 3 Interceptions, und ich meine, sie haben ja schon im zweiten Quarter mit Reda kurzzeitig einen neuen Quarterback gebracht, das hat allerdings auch nicht allzu lange angehalten, der hat dann auch direkt seine erste.
Das musste, weil der andere verletzt war.
Turner, okay. Also, okay, gut, dann war das nichts, was geplant war, aber der hat dann halt auch recht schnell seinen ersten Pick geworfen. Ich weiß nicht, wie Kiel die Saison irgendwie retten will, weil du hast es ja schon letzte Woche gesagt, dass das so ein bisschen die Wochen der Wahrheit für die sind. Und ich meine, dieses, Entschuldigung, absurd schlechte Spiel gegen Berlin, 6-17 verloren, jetzt halt von Braunschweig erwarteterweise ziemlich auf den Sack bekommen. Jetzt nächste Woche gegen Köln, die ich jetzt, zu dem Spiel kommen wir noch, gegen Potsdam ja auch live gesehen habe. Ich weiß nicht, wie die Saison retten wollen. Wie gesagt, du hast immer noch kein Passspiel. Ich glaube, dass der Running Back, der Julian Amper, gar nicht so schlecht ist. Und auch ein paar echt gute Carries in dem Spiel gegen Braunschweig hatte. Weil wenn du halt so hart eindimensional bist, dann machst du halt wenig. Die Offensive Line hat dann Substanz verloren. Und in dem Spiel muss man halt auch sagen, dass Jadarian Clark, der Quarterback, halt mehr oder weniger gemacht hat, was er wollte, solange wie er halt drauf war. Und gut, das Receiving Core von den Lions ist jetzt nicht das schlechteste in der GFL, aber ich sag mal so, das war immer eine Rivalität, die zum Teil sehr eng war, die die Lions vielleicht in den letzten Jahren auch dominiert haben, aber in den letzten, sag ich, in den letzten 10 Jahren nicht immer klare und deutliche Siege eingefahren haben, sondern es war immer knapp. Und jetzt muss man einfach sagen, dass die ein gutes Stück davon weg sind. Und für
jetzt
Braunschweig
ist es in 4-5 Jahre wieder Richtung Braunschweig gekippt. Das war eine lange Zeit, so von 2000. So 8 bis 2012 war das eine klare Kieler-Geschichte.
Ja. Und also die Lions sind halt nicht der Maßstab für Kiel. Und wenn ich jetzt gesehen habe, was Dresden halt mit Potsdam gemacht hat, auch wenn die Spiele stellenweise knapp waren, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da knapp wird. Die Royals sind kein perfektes Team, aber auch die sehe ich als klaren Favoriten gegen Kiel und dasselbe gilt für Köln. Und dann setzt du dich halt unter Umständen mit den Rebels um Platz 5 auseinander, vielleicht mehr, aber da müssen sie auswärts halt auch erst nochmal gewinnen. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen zu früh, um derartige Prognosen zu machen. Man weiß auch nicht, ob sich personell in Kiel nochmal was verändert. Aber mit der derzeitigen Mannschaft kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass du eine ernsthafte Chance auf die Playoffs hast. Und dann wird es vermutlich eine relativ schmucklose Saison auf 6 oder auf Platz 7, also zwischen 5 und 7 werden. Und selbst Berlin scheint mir doch, allein dadurch, dass die halt eine relativ klare Identität haben, ein bisschen weg. Und jetzt in dem Spiel war die chancenlos. Das einzige Positive, was sie sich halt rausziehen können und was vielleicht auch auf Seiten der Lions ein bisschen unschön ist, ist, dass das dritte und das vierte Quarter halt 7-0 für die Lions ausgegangen ist. Das heißt, da haben sie nicht mehr viel gescored. Das hat Tomlin auch im Interview nach dem Spiel angemerkt, dass irgendwie die Ausdauer nicht so da ist bei vielen seiner Jungs. Da muss man sagen, da hat sich die Defense auf jeden Fall gewehrt, aber wenn du halt 3 Punkte in einem kompletten Spiel machst und auch gegen die Defense-Backups nicht scorest, dann weißt du, glaube ich, schon, was die Stunde geschlagen hat.
Und der uns letzte Woche begeistert hatte, Chris Francis, der Running Back, der war ein Non-Faktor, 4 Läufe für insgesamt 12 Yards. In einem einschlägigen Forum, wo gerne relativ gut informierte Menschen posten, war jetzt die Info, dass angeblich Clayton Turner, der Quarterback, gecuttet wird und ein neuer amerikanischer Quarterback ab Donnerstag eingeflogen wird. Die Info gilt es zu verifizieren. Aber solche Infos sind meistens zuverlässig. Die Frage ist halt, also wenn du jetzt wechselst, wechselst du dann, damit es für das Spiel gegen Hamburg klappt? Weil ich meine, wenn er Donnerstag ankommt, jetzt das Spiel gegen Köln, okay, ist ein Heimspiel, die haben nicht die Anreise, aber dann hat er maximal 1-2 Mal trainiert. Das haben wir bei Kirchdorf gegen Marburg gesehen, wie sowas dann aussehen kann.
Ja.
In Dresden ist meines Erachtens für Kiel im Augenblick nicht viel zu holen. Und dann ist das Hamburg-Spiel auf dem Programm. Und dann frage ich mich, will man jetzt sicher gehen, dass das gegen Hamburg nicht in die Grütze geht mit der Offense, die ja anscheinend im Augenblick komplett zahnlos ist?
Also du holst ihn halt nicht, um gegen Köln zu gewinnen. So, und wir reden jetzt bei dem Spiel gegen Hamburg von einer Partie, die jetzt auch noch nicht so, also wir reden von 10 Punkten. So, das kann dir halt schon passieren, dass du auch mal ein Spiel mit 12 oder mit 15 Punkten verlieren. Ja, sie spielen noch zu Hause gegen die Huskies. Aber das ist jetzt nicht so, dass Hamburg quer durch die komplette Republik reisen müsste, um nach Kiel zu kommen. Und
man merkt, du bist die letzten Jahre diese A7 nicht gefahren. Da sind so viele Baustellen. Das kann auch wie eine Reise durch die Republik sich anfühlen.
Ich habe wenige Reisekilometer in Hamburg zurückgelegt. Das kann man mit Sicherheit sagen. Oder zwischen Hamburg und Kiel. Aber nochmal, 10 Punkte ist jetzt nichts.
Nee.
Und das Problem ist, Hildesheim können wir halt noch nicht einschätzen. Ja, die haben von Potsdam halt aufs Maul bekommen. Aber die haben auch irgendwie einen relativ komischen Spielplan. Das war bis jetzt die einzige Partie für die. Jetzt geht's gegen Braunschweig. Spoiler, ich glaube nicht, dass sie das gewinnen werden. Das heißt, von denen wissen wir auch noch nicht, zumindest wie die sich im Abstiegskampf da unten positionieren.
Du bist so anti.
Wieso das denn?
Egal, erzähl weiter.
Ich will einfach niemandem, der jetzt da mit der Erwartung in das große Stadion nach Hildesheim am Samstag fährt, die Erwartung geben, dass da Hildesheim 56-10 gewinnt.
Ja, wird vielleicht das Spiel nur läuft hier am Samstag auf meinem Sportradio. Wir wollen, dass die Leute hier einschalten, das ist schon klar.
Wir haben eine Verpflichtung gegenüber unseren Hörern, Nicole. Okay. Aber jedes Spiel muss erst gespielt werden. Es geht bei 0-0 los und beide Mannschaften werden vermutlich in den meisten Spielzügen 11 Spiele auf den Platz stellen, wenn nichts schief läuft. Von daher. Also wir wissen noch nicht, wo wir bei Hildesheim dran sind. Wenn die halt 10 Punkte besser wie Kiel sind oder wie Hamburg sind, dann kann das halt auch nochmal in anderen Bereichen gefährlich werden. Also wir haben das ja letztes Jahr gesehen, dass es da zwischenzeitlich eine Dreierkonstellation zwischen Hildesheim, Hamburg und den Adlern gab. Deswegen, also es klingt jetzt doof, wenn ich in Kiel bin, dann denke ich an Damage Control. Und das heißt, bloß kein Relegationsspiel. So. Also keine 2 Relegationsspiele, logischerweise. So. Und mal abgesehen davon, dass ich es halt verstehen kann, wenn du so zahnlos in der Offense bist, dass du schon irgendwie was veränderst, weil was willst du denn deinem Team auch präsentieren? Also mit welcher Aussage gehst du denn dann in die Spiele, wenn ich meine, ist es vielleicht zu früh, um nach 3 Spielen einen Stab über einen Quarterback zu brechen, aber das, was ich bis jetzt von Turner gesehen habe, war halt, weiß ich nicht, GFL-Niveau war es nicht. So. Und das ja, mit dem eigentlich guten Receiving-Core.
Ich möchte ihn ein bisschen in Schutz nehmen, weil also sein Receiving-Core mag ja nicht so schlecht sein, aber da waren haufenweise Drops dabei. Und insgesamt ist es jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, die Baltic Hurricanes sind eine Mannschaft, die auf Platz 2 oder Platz 3 spielen könnte, wenn der Quarterback besser wäre. Ja, also irgendwie.
Ja, das stimmt schon.
Das ist jetzt nicht so ein Eindruck wie letztes Jahr Frankfurt, wo du das Gefühl hattest, das ist eine Top-Mannschaft, aber die Quarterback-Position ist shaky. Das Ding ist halt, bei Kiel habe ich schon das Gefühl, da gibt's viele Baustellen. Und dann sind wir bei der Passverteidigung, da sind wir beim Laufspiel, sind wir bei der O-Line, ja. Also da ist der Quarterback halt eine von vielen.
Die haben halt Substanz verloren, das merkst du halt ganz deutlich. Und wie gesagt, wenn ich ich glaube nicht, dass die mit Potsdam, mit Köln und mit Dresden mitspielen können, mit Braunschweig sowieso nicht, dann sind die Playoffs weg. So, weil das die vier Teams plus die Rebels sind, die, glaube ich, da momentan in Frage kommen. Und dann musst du halt einfach nur zusehen, dass du nicht durch irgendwie eine dumme Konstellation oder durch eine hohe Rückspielniederlage gegen Hamburg in die Relegation gehst. So. Und, das ist das, wo ich zumindest drüber nachdenken würde. Und alles andere sollte da irgendwie nachrangig sein. Und bei den Lions ist es so, die haben sich, glaube ich, gefunden. Man hat es auch zum Teil gesehen, dass Jadarian Clark besser geworden ist. Und wobei, wie gesagt, Kiel ist jetzt auch für Braunschweig noch nicht die Referenz. Über Braunschweig werden wir was erfahren, wenn die gegen Köln, wenn die gegen Dresden, wenn die gegen Potsdam spielen. Vielleicht auch gegen die Rebels, wobei das in den letzten Jahren auch durchaus eindeutig war. Aber nicht in Spielen gegen die Hurricanes von 2018.
So, und dann haben wir jetzt noch 4 Minuten, um über das Spiel Potsdam gegen Köln zu sprechen, bei dem du ja vor Ort warst und das so kommentiert hast. Ein Spiel, ja, das am Ende 42-41 für Köln ausgeht. Touchdown mit Two-Point-Conversion, 5 Sekunden vor Ende. Ein Spiel, in dem Köln 20-7 kurz vor der Halbzeit geführt hat. Ein Spiel, in dem Potsdam 7 Minuten vor Schluss 41-27 geführt hat. Ein Spiel, das Potsdam verliert. Und ohne jetzt viel gesehen zu haben, da kannst du ja gleich die nächsten 3 Minuten mehr erzählen. Das klingt wieder nach Potsdam war 2,5 Quarter gut bei der Sache und halt nicht 4.
Ja, es ist halt, also A, es war ein krasses Footballspiel mit unfassbaren Swings in jeweilige Richtungen. Köln hat das Ding am Anfang komplett mit dem Laufspiel dominiert und ist in den ersten 2 Drives aber mal sowas über Potsdam drüber gelaufen, dass ich gedacht habe, hey, das könnte hier locker ein 45-10 oder so gehen. Und dann macht Potsdam einen absoluten Freak-Touchdown, bei dem Patrick Köpper ja so einen Getränkebehälter, glaube ich. Also der Getränkebehälter hat mitbekommen, dass Patrick Köpper sich ein bisschen geärgert hat, weil da ist ein Ball über 60 Yards durch die Luft geflogen, wo seine Defensive Backs gefühlt 10 Minuten in die Sonne schauen und am Ende fängt dann Föhringer den Ball, wo ein Mitspieler direkt in der Nähe steht. Also das war komplett schlecht verteidigt und komplett improvisiert auch. Und dann verkicken die ein Field Goal und Potsdam hat eigentlich den ersten guten Drive des Spiels und kommt halt zur Pause einfach noch auf und einen Touchdown ran. Und eigentlich, wir sind alle in die Halbzeit gegangen und haben gedacht, Köln müsste hier mit mindestens 2, wenn nicht 3 Scores führen. So. Und dann, muss man ehrlicherweise sagen, haben die Potsdamer angepasst, was im Klartext heißt, sie sind in der Offense den Ball nicht mehr gelaufen und sie haben ihren Running Back sehr oft in Pass Protection gestellt. Und dann haben sie halt so ein bisschen von der unerfahrenen Kölner Secondary, die jetzt auch nicht vollständig war, profitiert und haben halt eine Menge 1 gegen 1 Matchups, vor allen Dingen von Myrup Nielsen und von Föhringer gefunden. Und dann war halt, dann waren sie halt relativ gut vorne. Köln hat sich nicht komplett verabschiedet, hatte aber viel Probleme mit dem Passspiel. Und eigentlich war das Spiel 3 Minuten vor Schluss durch, muss man einfach sagen. Dann kommen die Kölner zwar durch einen guten Drive auf einen Touchdown ran, dann kommt der schlechteste Onside-Kick, den ich je gesehen habe, der nicht mal 1 Yard nach vorne gegangen ist. Ja, sorry. Nee, das war
draufgetreten oder was?
Ja, das Ding ging halt komplett nach links weg. Und wir dachten, scheiße, jetzt sind die, also scheiße in dem Sinne, schlecht für Köln. Die sind jetzt sind die Potsdamer schon Field Goal Range. So, und dann kommt halt für mich die absolut entscheidende, diese entscheidende Serie dieses Spiels, weil Köln hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war noch 1,40 oder 1 oder knapp 2 Minuten, Köln hatte keine Auszeit mehr. Und im ersten Versuch ein vollständiger Pass, im zweiten Versuch ein Lauf für No Gain, im dritten Versuch war es, glaube ich, ein Jet Sweep für No Gain. Und dann sind sie aber, das müsste ich jetzt wirklich nachgucken, ich meine, sie sind an der 28 oder an der 29 von Köln. Oder sogar noch weiter vor. Und dann ist die Frage, was sie halt machen. Und dann punten sie von da halt. Sie versuchen nicht das Field Goal, sie versuchen nicht den 4. und 5 auszuspielen. Und dann punten sie da halt für lass es 20 Yards gewesen sein. Sekunde, ich hab's. Ja, der Ball ist an der 31 von Köln. Das heißt, sie hätten irgendwie ein paar 40 Yard Field Goal versuchen können. Oder halt diesen 4. und 9 ausspielen. Es war ein 4. und 5, da haben sie eine Penalty gezogen. Und ja. Dann kommt Köln zurück mit einem magischen Drive. Und dann am 4. und 10 komplettiert und dann halt diese Two-Point-Conversion von wegen, wir haben keinen Bock, mit einem Unentschieden nach Hause zu fahren und ja. War echt krass, war ein mega Footballspiel. Beide Teams werden, glaube ich, echt Probleme in der GFL bekommen mit ihren Secondaries. Die waren schwach. Aber ansonsten sehr unterhaltsam, qualitativ guter Football. Flaggenfestival, aber hat Spaß gemacht.
Na, wenn du Spaß hattest, ist doch das Wichtige. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über die GFL Süd. Da hatten nämlich auch ein paar an ihren Spaß.
Kick in Rush, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Jetzt abonnieren in der meinsportradio.de App, bei iTunes und in deinem Lieblings-Podcatcher. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Teil 2 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de. Nicola Martin, Christian Schimmel. Wir sprechen jetzt über die GFL Süd und was dort geschehen ist. Und wir fangen chronologisch an mit dem Spiel der Schwäbischer Unicorns gegen die Stuttgart Scorpions, das Baden-Württemberg-Derby. Bei den Stuttgart Scorpions Rick Webster als Quarterback gestartet ist, also der Offense-Coordinator, letztes Jahr Quarterback in Ingolstadt, hat dann also für den entlassenen Frank Brock erstmal übernommen, bis eine andere Lösung gefunden ist. Der Endstand 49-19. Wir notieren 6 weitere Punkte, die die Starting-Defense der Schwäbischer Unicorns abgegeben hat. Ja. Das war im zweiten Quarter ein Touchdown-Pass. Die nächsten Punkte von Stuttgart sind ein Interception-Return-Touchdown. Von daher, das ist nichts, was man der Defense ankreiden kann. Und der letzte Touchdown passierte mit 4 Minuten auf der Uhr im vierten Quarter, als schon die Backups drauf waren. Ansonsten müssen wir auch der Defense von Schwäbisch Hall noch 10 Punkte mitschreiben. Nämlich ein Interception-Return-Touchdown von Daniel McRae und 2 Safeties. Die erwartete Dominanz. Und da gibt es im Augenblick für Gegner nichts zu holen im optimalen Sportpark.
Nee, wobei das in den letzten Jahren auch, glaube ich, echt die Regel war. Ich wüsste jetzt auch nicht spontan, was das letzte Heimspiel ist, das sie da verloren hatten. Ist, glaube ich, schon ein bisschen her.
In dem Stadion haben sie, glaube ich, noch gar nicht verloren.
Wenn
ich
mich stimmt, wir sind ja aus dem Hagenbach-Stadion erst seit ein paar Jahren draußen, ne?
Ja.
Dann wäre das eine sehr beeindruckende Serie. Ja, war halt ein Klassenunterschied zu sehen. Das einzige ist, worüber du dich ärgern kannst, dass deine Backups keine Touchdowns gemacht haben, weil die Receiver die Bälle fallen gelassen haben, dann geht's dir, glaube ich, ziemlich gut als Footballteam. Und Stuttgart ist nicht die Referenz. Ich weiß jetzt, muss ich ehrlicherweise auch sagen, ich meine, ich habe Frank Brock logischerweise nicht erlebt, ich habe ihn nicht live gesehen, ich habe nur auf Tape das gesehen, aber ich bin einfach der Meinung, dass der in Stuttgart alleine nicht das einzige Problem gewesen sein kann. Das glaube ich einfach nicht. Und ich hoffe für Rick, ich ziehe meinen Hut vor Rick Webster, dass er da gespielt hat, weil es war völlig klar, dass er halt den einen oder anderen Hit abbekommt. Er hat halt seine Karriere unter anderem wegen einer Verletzung letztes Jahr beendet oder wegen der Masse an Verletzungen. Aber ich weiß nicht, Nicola, für mich fehlt die Tiefe in dem Team. Wenn ich jetzt sehe, was Allgäu in Ingolstadt gemacht hat und mir überlege, wie chancenlos Stuttgart gegen Ingolstadt war, dann gibt's halt meiner Meinung nach nicht mehr so wahnsinnig viele Kandidaten, die du da halt verdrängen willst, wenn du halt nicht Achter werden willst. Und ich meine, dass die nicht in Hall gewinnen, war klar, aber
sie werden gegen Hall schlecht aussehen, sie werden gegen Frankfurt schlecht aussehen. Marburg, würde ich sagen, Tagesform abhängig, je nachdem, was für ein Gesicht von Marburg sie bekommen und was für ein Quarterback sie jetzt holen, ob ein lauflastigen oder ein passlastigen bei Stuttgart.
Wenn sie Probleme kriegen mit der Secondary.
Letztes Jahr Ingolstadt, also Ingolstadt war Vierter. Ingolstadt haben sie ja schon im Hinspiel eine Rutsche bekommen. Auf 5 war Allgäu das Passlastige gegen diese Passverteidigung der Scorpions die letzten Jahre schon. Aua.
Ja.
Dann haben wir die Munich Cowboys, die können wir im Augenblick nicht einschätzen, weil gegen Hall und gegen Frankfurt sieht jeder schlecht aus. Und dabei sahen sie gegen Frankfurt jetzt nicht ganz so schlecht aus wie zum Beispiel in Marburg, da kommen wir gleich zu. Und dann bliebe Kirchdorf, aber gegen Kirchdorf haben sie ja schon verloren, als sie jetzt nur einen deutschen Quarterback am Start hatten. Also,
ich wollte gerade sagen.
Ja.
Aber wie gesagt, Hall ist nicht die Referenz und Hall hat es meiner Meinung nach gut gemacht, aber das war, glaube ich, ein Spiel von zwei Mannschaften, die nicht zwingend Tabellennachbarn zum Ende der Saison sein werden. So, und
nächsten Donnerstag jährt sich zum vierten Mal die letzte Heimniederlage der Schwäbischer Unicorns. Das war gegen die Marburg Mercenaries im Hagenbach-Stadion, ein 24-27.
Okay, sehr interessant. Aber das heißt, das bestätigt ja nur, dass sie im Optima Sportpark noch nicht verloren haben. Was
nee, die einzigen, die da dran waren, waren die Rebels letztes Jahr, die genau. Sie in die Overtime gezogen haben.
Ja.
Ansonsten die Unicorns übrigens 2016 mit Perfect Season bis auf den German Bowl, 2017 mit Perfect Season bis auf den German Bowl.
Mit German Bowl.
2017 mit German. Mit German Bowl und 2015 Perfect Season bis auf den German Bowl so rum.
Kann man mal machen.
Ist schon nicht schlecht, ja. Gut, dann kommen wir zur zweiten Rutsche der Woche. Präsentiert von Samsung Frankfurt Universe. Nee, gar nicht wahr. 2015 haben die Haller in Kempten verloren. So war das. Das war die letzte Niederlage der Haller in der regulären Saison. So, jetzt haben wir es aber richtig. Die Rutsche der Woche präsentiert von Samsung also.
Ja.
Es gab durchaus Menschen, die gesagt haben, ja, Frankfurt, das Hessen-Derby, Marburg ist näher dran gekommen, Frankfurt, die Probleme, ihr werdet sehen, das wird ein knappes Spiel. Das war es auch. Circa die ersten anderthalb Minuten. Dann nahm die Sache ihren Lauf. Ich pack mal hier ein bisschen Küchenpsychologie aus, wenn ich das darf. Ja?
Hau raus, ja.
Dieses Spiel läuft folgendermaßen ab, wenn ich mir das Play-by-Play nochmal in Erinnerung rufe. Alex Turi wirft ein Pass zu, wie war denn das? Ich glaube, er wirft einen Pass
im ersten
Richtung
Drive.
Schwarz. Genau, er wirft einen Pass Richtung, Richtung Schwarz, dann wird er gesackt, glaube ich, oder verliert Raum. Und dann kommt ein Pass, wo irgendwie sich die Receiver nicht einig sind. Und man weiß nicht so richtig, ob er Richtung Danieri oder Richtung Nassita wirft. Die stehen da beide irgendwie so ein bisschen falsch. Und es ist ein Free and Out. So. Und dann denkt er sich, ist alles ein bisschen kompliziert. Vor allen Dingen, weil uns sein Headcoach vor dem Spiel gesagt hat, ja, das ist heute so ein bisschen so ein Test für Alex Turi. Ist er reif für die GFL? Ja, so nach dem Motto, heute so gegen Kirchdorf ist ja alles schön und gut, aber gegen Frankfurt ist heute mal ein bisschen der Real Deal. Können wir quasi einen Anspruch anmelden, höher als 3? So unterschwellig die Frage gestellt. Ja, wir wissen, Dale Heflin sagt, Halle und Frankfurt sind vorne weg und danach klopft sich der Rest um Platz 3. So. Und die Anweisung dementsprechend, Frankfurt bestraft Fehler, mach keine Fehler, und dann meinte ich so zu Dale Heflin, das heißt dann quasi take no chances, also mach keinen Quatsch quasi, ja, nicht so viel Risiko, meinte sie ja genau das. So. Und dann wendet Alex Turi im zweiten Drive, als es 7-0 steht, genau das an. Erster Snap, er wirft einen sicheren Pass, einen vermeintlich sicheren Pass auf Silas Nassita, den hat Kwaishi Brown so dermaßen gelesen, dass er das Ding beinahe abgefangen und zum Pick-Six zurückgetragen hat. Und ich glaube, in dem Moment hat Alex Turi gemerkt, wird schwierig heute. Und er ist bestimmt nicht alleine schuld am ganzen Desaster, weil das Laufspiel lief gar nicht, die Verteidigung, Dale Heflin meinte, diese Woche stehen Tackles auf dem Trainingsplan, weil das war desolat, ja. Aber ich glaube, die Frankfurter durch diese Incompletion, die sie beinahe abgefangen haben, das war so ein sicher, das ist so ein einfacher Pass über so ein 2-Yard-Pass in die Mitte, ja. Also eigentlich so ein total ungefährliches Ding. So eine sichere Nummer, die du wählst, wenn du viele einfache Completions haben willst, ja. Und die wird ihm beinahe zum Pick-6 abgefangen. Ich glaube, da wird irgendwas im Kopf passiert sein.
Wobei ich es halt echt schwierig finde, einem Quarterback zu sagen, so, das ist dein, also zumindest, also wenn ich nicht gerade in Halt spiele, das ist so deine Referenz, ob du als Quarterback in der GFL was taugst. Also dafür sind die Talentunterschiede einfach zu groß.
Ich glaube nicht, dass er es so gemeint hat, ja, aber er meinte halt, okay, heute ist so ein Test für ihn.
Aber und, klar.
Aber das Ding ist, sag ich mal, auf der anderen Seite, man kann jetzt nicht sagen, dass es ein Test wirklich für ihn war, weil das ist wieder beim Punkt, den ich vorhin zu Kiel meinte oder letztes Jahr Frankfurt. Es ist nicht so, dass das eine Top-Leistung der Mannschaft war und nur der Quarterback war shaky. Der Quarterback hat sich mit einer durchschnittlichen, aber ich glaube fehlerlosen Leistung. Also ich weiß nicht, ob dann, nee, eine Interception, nee, die Interception hat Nassita geworfen. Also er hat keinen Turnover verursacht, aber 8 von 22 ist halt nichts, ja. Er hat sich halt in die Leistung seines Teams wunderbar eingeordnet, sagen wir es mal so.
Ja, wobei ich halt, soll es echt nicht gemein klingen, ich glaube, es gibt in Deutschland einen Quarterback, der das Niveau seiner Mannschaft hebt. Und der ist Marco Ehrenfried von Schwäbisch Hall. Das war's. Und ich glaube, dass es bei den meisten europäischen Quarterbacks einfach so ist, wenn sie spielen, dann sind sie gut genug, um dir die Spiele nicht kaputt zu machen und um hin und wieder mal Glanzlichter zu setzen, aber die tragen deine Mannschaft nicht. Sondern sie sind in den meisten Fällen komplementär. War auch schon mal anders. Wenn ich an Leute wie Joachim Dietrich oder so ähnlich denke, das sind mit Sicherheit Spieler gewesen, die ihren Mannschaften auch ganz viel gegeben, die ihnen ganz viel gegeben haben, ja, wo wir in Marburg sind. Aber das ist doch, glaube ich, nicht die Aufgabe von Touri. Und ich bin persönlich überrascht, dass die beiden so weit auseinander waren. Ja, für mich war Frankfurt nach wie vor der Favorit. Ich hätte aber niemals mit so einem hohen Score gerechnet. Und Körpersprache ist immer so ein blödes Argument, Nikola. Aber ich glaube, mit den zwei frühen Touchdowns, mit der Tatsache, dass in der Offense sehr früh sehr wenig gelaufen ist, ging auch einfach relativ schnell die Augen zu ein Stück weit. Und dann willst du es halt hinter dich bringen. Dass du dann aber dann halt noch irgendwie mit 6 Minuten auf der Uhr noch einen 97-Yard-Lauf kassierst, wo gefühlt 6 Leute das Tackle machen können.
Bei 2. und 27 an der eigenen 3 oder so, ja?
Ich weiß nicht, also das, was ich von dem Spiel gesehen habe an Tape, würde ich halt sagen, Heffron, bin ich bei dir, dass du das Tackling irgendwie trainieren willst, weil das sah absurd schlecht aus. Ich habe auch den Eindruck, dass es bei 2, 3 Situationen auch einfach wunderbar die Courage aus, also dass die Frankfurter eine sehr gute Idee hatten, was die Marburger für eine Courage spielen und dann Cluli da genau hingeworfen hat.
Generell muss man einfach. Timothy Thomas, der 11 Catches für 154 Yards und 3 Touchdown hatte, der hat sich schon gefragt, wer ist eigentlich für mich verantwortlich heute, ja, weil der stand immer frei.
Ja, und das ist dann halt problematisch. Und ich meine, man darf nicht vergessen, das Spiel in München ist 3 Wochen her. Da ist viel Trainingszeit bei den Universe abgelaufen und die sahen deutlich komfortabler auch aus als noch in Woche 1. In München, auch wenn sie das Spiel auch mit 17-0 gewonnen haben, aber da hat die Offense überhaupt ziemlich gestruggelt. Ja, ich weiß halt nicht, was das über eine Mannschaft aussagt, wenn du dich halt so in dein Schicksal ergibst, ne? Das ist irgendwie kein wirklich gutes Zeichen, aber ich denke, dass man bei den Mercenaries gehofft hat, dass man näher dran ist. Die Antwort hat man jetzt relativ eindeutig präsentiert bekommen. Aber also es wirft für mich, was Marburg betrifft, noch mehr Fragen auf, als ich vorher hatte, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir nach dem Spiel gegangen ist. Du warst ja auch vor Ort.
Ja, also ich meine, es relativiert das Kirchdorf-Ergebnis und du reitest dann einen in gut, der Quarterback von Kirchdorf war halt nicht eingespielt und das hat es für Marburg einfacher gemacht. Hatten wir auch den Eindruck zwischendurch, dass es gerade in der zweiten Halbzeit bei dem Spiel ziemlich harzig wurde, ja. Wenn ich mir das so anschaue, ich weiß nicht, wie oft, ich habe das Spiel mit Olaf Nordwig zusammen kommentiert, ich weiß nicht, wie oft wir 3. und 12, 2. und 17 bei Frankfurt hatten, weil die entweder mal eine Strafe kassiert haben oder Raumverlust hatten, ja. Und jedes Mal haben wir dann gesagt, okay, steht 14-0, 21-0, 28-0, ja, jetzt ist mal die Möglichkeit für Marburg da, zumindest in der Defense mal einen Stop hinzulegen. Und mal irgendwie ein gutes Gefühl zu bekommen, ja, nach dem Motto, wir können es ja doch noch, wir schaffen es, sie zu stoppen. Und jedes Mal bei so einer Situation ist passiert irgendein Play, wo du denkst so, ey Leute, euer Ernst, dann gibt's diesen 40-Yard-Rush von Steven Cluley, dem Quarterback der Frankfurter, es gibt diesen 97-Yard-Touchdown-Lauf, ja, und alle haben das gleiche Schema, nämlich irgendwie, die Defense ist nicht zur Stelle. Das gleiche, wie gesagt, Timothy Thomas, wie oft der freistand und einfach den Ball fangen konnte und immer die Yards machen konnte. Also das wirkte wie Komplettversagen. Ursache unklärbar, aber wirkte wie Komplettversagen. Und das war tatsächlich ein langer Tag für Marburg und die Köpfe hingen danach tief.
Kann ich mir vorstellen. Sie müssen zusehen, dass sie es jetzt aus den Gliedern rauskriegen und das Spiel einfach nachdem es analysiert worden ist, vergessen, weil am Wochenende steht halt mit München ein wichtiges Heimspiel an, das vielleicht nochmal mehr eine Standortbestimmung wird. Auch für die Cowboys im Übrigen. Aber, ja, also ich bin nach dem Spiel nicht wirklich viel schlauer, was Marburg betrifft, muss man sagen, weil ich das, wie gesagt, in der Höhe nie erwartet hätte.
Und der Heffern nach dem Spiel sagte, we got outplayed, we got outcoached, und der Besseren gelobt hat für Sonntag. Und wir machen jetzt eine kurze Pause, nehmen das Spiel von letzter Woche zwischen Ingolstadt und Allgäu mit in den nächsten Teil. Wir previewen dann Woche 5. Bis gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Teil 3 von Road to German Bowl, dem GFL-Podcast bei meinsportradio.de. Wir sprechen jetzt also über das nächste Wochenende. Wir sprechen über die Spiele, die dort anstehen in der GFL Nord und Süd, und fangen mit dem Süden an. Die Allgäu Comets spielen gegen die Stuttgart Scorpions, Ingolstadt gegen die Frankfurt Universe. Allgäu hat in Ingolstadt gespielt letzte Woche. Und da können wir Preview und Review gleich in einem abfrühstücken. Die Comets werfen 84 Mal den Ball mit Justin Sautelet und dann noch ein paar Mal mehr mit ihrem Backup-Quarterback. Eine wahnsinnige Zahl, diese 84. Ich habe das mal ein bisschen nachrecherchiert. Also der Rekord in der NCAA Division 1 liegt bei 89. Das war 2013 Washington State, das ist glaube ich auch eine Air Raid Offense, ne?
Washington State ist eine Air Raid Offense unter Mike Leach, genau, dem eigentlichen, also der hat das halt von Texas Tech ursprünglich mal dort invented und ja, wirft halt da die letzten Jahre, wie er lustig ist.
Das war Connor Halliday bei Washington State 2013. Dann haben wir noch den Spieler J.J. Harp, den kein Schwein kennt, der mit Eastern New Mexico gegen, glaube ich, Southeastern Oklahoma State, das ist Division 2, in 2009 94 Pässe geworfen hat. Dann haben wir noch, das war die Division 2 Record, der andere war Division 1 FBS, dann Division 1 FCS, also die unter der Bo-Subdivision. Stephen F. Austin, das College, Jerry Moses, der Quarterback, wirft 85. Dann haben wir Justin Sautelet schon mit 84. Das haben übrigens auch 3 Quarterbacks in der Division 3 geworfen. Und dann haben wir mit 83 den langjährigen Rekordhalter in der Division 1, nämlich ein gewisser Drew Brees von Purdue damals, 1998, der 83 geworfen hat in einem Spiel, einen Rekord, von dem man dachte, der hält für die Ewigkeit, zur Referenz NFL. Drew Bledsoe, das ist dort der Rekord, 70 Passversuche 1994 bei den Patriots. 84 Mal haben sie geworfen, lustigerweise auch, als sie das Spiel längst schon im Sack hatten, 38-14 zwischendurch die Führung für die Allgäuer in Ingolstadt, aber irgendwie, sie können herausragend werfen, das wissen wir jetzt. Sie können aber nicht laufen. Und wenn du ein Spiel die Uhr versuchst auszuwerfen, Christian, passieren komische Dinge. Unter anderem kommt der Gegner wieder ein bisschen ran, bis auf 38-35. Wobei ich da nicht verstanden habe, wieso man bei den Touchdowns auf Ingolstädter Seite im vierten Quarter nicht auf 2 gegangen ist. Aber gut, das lässt sich dann nicht mehr klären. Und die letzten 2 Minuten im Spiel dauern 20 Minuten real und es fallen nochmal 3 Touchdowns zum Endstand von 52-42. Ein Spiel, das fast 3,5 Stunden gedauert hat bei diesen ganzen Pässen. Und am Ende müssen wir sagen, ja, sieht spektakulär aus. Das Allgäuer Ding funktioniert auch gegen schwache Passverteidigung, aber dieses partout nicht laufen können, also selbst um das Spiel nach Hause zu bringen, das lässt mich schon mit Fragezeichen zurück.
Ich glaube, die einzigen Runs, die es in dem Spiel tatsächlich gab, waren Quarterback Draws.
Ja.
Also ich habe zumindest keinen einzigen Running Back im Backfield gesehen.
Statistisch gibt es auch nur zu den 84 Pässen auch nur 14 Läufe von Sautelet. 66 Gains, 51 Loss, netto 15.
Ja, und also gegen Hull hat man das ja zum Teil gesehen, dass dann, ich glaube, in einem oder in 2 Plays war ein Running Back auf dem Platz, irgendwann bei einer Fourth Down Conversion unter anderem. Also ich glaube, Allgäu ist schon eklig zu bespielen. Weil der Quarterback ist meiner Meinung nach gut. Der wirft die Bälle an Spots, die brutal schwer zu verteidigen sind. Die Receiver haben nicht ganz so viele Bälle gedroppt wie gegen Hull, aber immer noch genug. O-Line ist meiner Meinung nach ein Problem. Gute Sache ist, dass der Quarterback halt so eine schnelle Release, also so eine schnelle, der Ball verlässt die Hand sehr schnell. Und der hat einen guten Arm. Das heißt, du musst da auch immer relativ viel Feld covern, selbst wenn er nicht viel Zeit hat. Und was sie halt schon geschickt machen, ist die Tatsache, dass sie halt bei den frühen Downs, also First und Second Down, relativ viele unterschiedliche Spielzüge im Portfolio haben, die auf kurzen Raumgewinn aussehen, die quasi deine Läufe sind. Also Screenpässe, Stick-Konzepte über die Mitte, Curl-Konzepte über die Mitte oder so. Also da gibt es schon Möglichkeiten, das irgendwie zu machen, aber du kannst halt die Uhr nicht auslaufen, das stimmt schon, und du hast kein beständiges Laufspiel, und das wird sehr, sehr interessant werden, wie
du hast, also wie, beständig ist da, Fehl am Platz, du hast kein Laufspiel, Punkt.
Ja. Ist halt interessant, wie die gegnerischen Verteidigungen gegen die antreten werden, weil also zum Beispiel die Dukes hatten halt sehr, sehr oft nur einen Defensive Lineman mit einer Hand im Boden und halt und zwei oder drei, die halt dann entweder Containment gemacht haben, sodass er nicht läuft, oder halt Pass Rush versucht haben zu produzieren. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich von Ingolstadt in dem Spiel enttäuscht war. Also ich habe eigentlich gedacht, die sind ein bisschen abgeklärter und ein bisschen besser vorbereitet. Die hatten am Anfang richtig Probleme und sind halt auch erst durch diese Unzulänglichkeiten oder das nicht fähige Clock-Management der Comets überhaupt erst wieder in dieses Spiel gekommen. Und das hat ja auch Eugen Haaf nach dem Spiel gesagt. Im Prinzip bis aufs vierte Viertel kannst du es komplett vergessen, das Spiel. Und ja, also ich denke, dass die gute erste Saison in Ingolstadt Ansprüche geweckt hat, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt untermauern kann.
Die Frage wäre, um wen machst du dir dann nächste Woche mehr Sorgen? Um Ingolstadt gegen Frankfurt oder um Stuttgart gegen Allgäu?
Um wen mache ich mir Sorgen?
Also ich habe im Augenblick nicht das Gefühl, dass Ingolstadt so ein Spiel wie gegen Frankfurt letztes Jahr aufziehen kann, wo sie zwar am Ende ein bisschen klar zu deutlich verloren haben, aber im Grunde genommen das Ding bis zum Anfang des vierten Quarters eng gestaltet haben und immer eine Siegchance hatten. Ja, da habe ich das Gefühl, da ist man weit schon entfernt. Zumal Frankfurt nicht schlechter geworden ist, dadurch, dass sie jetzt einen funktionierenden Quarterback haben, auch eher besser als letztes Jahr bei gleich starker Defense, und Ingolstadt halt im Augenblick nicht so durchzündet und halt mit Ezeala und David Bada zwei Spieler verloren haben, die halt in der Verteidigung für richtig Randale gesorgt haben.
Ich glaube, die haben halt mindestens anderthalb Schritte zurückgemacht, die Dukes. Also zu letztem Jahr. Also das wird immer noch reichen, um irgendwie solide in der Liga zu bleiben. Vielleicht sogar um die Playoffs mitzuspielen. Das wird aber nicht reichen, um mit Frankfurt mitspielen zu können. Was die andere Partie betrifft, ich weiß nicht. Also ich habe die Stuttgarter jetzt irgendwie dreimal im Stream gesehen. Und die hatten halt, immer wenn der Gegner werfen konnte, haben sie halt ein Problem bekommen. Und Allgäu kann werfen. Und das Problem ist, wenn Allgäu halt nicht wirft, sondern einfach halt weitermacht, dann kann das halt auch echt ein hohes Ergebnis werden, wenn Stuttgart nicht ein bisschen aufpasst.
Ja, aber das Problem ist halt, Stuttgart hat bisher 7, 10 und 19 Punkte gemacht. Und die Passverteidigung ist nicht die Stärke von Stuttgart. So viel müssen wir sagen. Also die Gegner bisher 58 von 110 für 8 Touchdowns, eine Interception. Das Average per Pass 8,1, Average per Catch 15,4. Dagegen 350 Laufyards. Das heißt, die Gegner laufen eh schon zu 75% gegen die Scorpions. Wenn dann ein Team um die Ecke kommt, das zu 90% kam, dann, oder zu 95%, dann spielt es eher in die Schwäche von Stuttgart rein, als in die Stärke von Stuttgart. Das heißt tatsächlich, wenn so ein Spiel 3,5 Stunden geht und die Allgäuer werfen wieder für 90 oder 95 Pässe, weil zwischendurch müssen wir sagen, wie gesagt, Sotteler war ja kurz noch verletzt, das heißt, da fehlen ein paar in der Liste, ja.
Die 100 ist drin.
Die 100 ist drin, ja. Also insgesamt haben sie, Moment, ich suche gerade, sie haben insgesamt 85 Mal geworfen, genau. Weil es Tipp noch eingeworfen hat. Aber das könnte lustig werden.
Du darfst eins nicht vergessen, wir spielen in Deutschland 12 Minuten Quarter, ne? Also
ja, die anderen Werte, die ich alle gesagt hatte, sind alle 15 Minuten Quarter. Das heißt, eigentlich müssen wir das hochrechnen und dann ist er fast schon oben dran. Ja.
Also pro gespielter Spielminute effektiver Spielzeit. Also ich glaube, dass das hässlich wird, wenn Stuttgart irgendwie nicht ein Adjustment oder ein weiß ich nicht. ein Safety. Es gibt ja in der NFL viele Safeties, die nicht gesigned sind. Vielleicht wollen die sich ja in der GFL ins Schaufenster stellen und mal ein Spiel machen.
In Coverage, du bist halt Coverage oder Blitz, aber egal. Dann stellt sich die Frage, siehst du, vielleicht eine ganz kurze Antwort, damit wir mehr Zeit haben, für München gegen Warburg, siehst du eine Chance, wie Kirchdorf Schwäbisch Hall schlägt?
Gutes fränkisches Essen für die Schwäbisch Haller und dann einen schweren Magen, das dann vielleicht, aber niederbayerisches Essen. Jetzt hätte ich mich fast zum Unbürger in Kirchdorf gemacht. Nein, sehe ich nicht. Kirchdorf ist eine solide GFL-Mannschaft. Ich denke, das ist ein Kompliment. Ein wirklich gutes Unentschieden gegen Ingolstadt geholt vor 2 Wochen, aber nein. Hall wird in dieser GFL-Südstand heute mit einer Mannschaft Probleme haben. Die heißt Samsung Frankfurt Universe. Und dann gucken wir mal, was in den Playoffs passiert, aber nein.
Dann kommen wir zum Spiel zwischen den Marburg Mercenaries und den Munich Cowboys. Die Marburg Mercenaries, die ja so diese etwas heftige Rückkehr in die Realität verdonnert bekommen haben auf dieser kurzen Fahrt nach Frankfurt. Die Rückfahrt muss sich umso länger angefühlt haben.
War zum Glück nicht so lang.
Der Heffern hat ja schon angekündigt, er möchte ein bisschen Reaktion sein von seinem Team im Training und im Spiel. Jetzt kommt München, der Saisonstart, zu Hause gegen Frankfurt, auswärts in Schwäbisch Hall und dann die längste Auswärtsfahrt der Saison hinten dran auf den Sonntag um 16 Uhr. Die gute Nachricht für München ist, es ist Pfingstsonntag, das heißt, unter Umständen müssen am Montag nicht so viele arbeiten, es können mehr mitkommen. Aber, München, das ist bei uns noch ein Blick in die Glaskugel.
Ja, und wir reden halt von Gegnern, die Platz 1 und jetzt mit Marburg Platz 3 belegt haben. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, München hätte das Spiel in Marburg auch gewinnen können in der letzten Saison.
Wie sie überhaupt viele Spiele hätten gewinnen können. Also dieser 7. Platz am Ende, da war
ein bisschen unter Wert geschlagen. Wobei ja sie ja noch froh sein mussten, dass die Scorpions mitgespielt haben quasi, sonst wären sie noch in die Relegation gegangen. Und dann hätten wir ein Duell München gegen Kirchdorf erlebt. Also was mir gefallen hat bei München in beiden Auftritten, auch gegen eine gute Haller O-Line, ist die Defensive Line und die Linebacker. Ich glaube, die Front 7 ist besser geworden, auch wenn sie Samuel Kagel nach Braunschweig verloren haben. Das ist, glaube ich, schon eine Geschichte, die Marburg Probleme machen kann, die auch gegen Kirchdorf enorme Probleme hatten, Inside zu laufen. Gegen Frankfurt hat das erstaunlicherweise auch nicht funktioniert. Wenn du Marburg eindimensional machst, ist, glaube ich, schon was drin. Ich kann deren Secondary noch wenig einschätzen. Gegen Frankfurt haben sie sehr wenig zugelassen. Hall.
Gegen Frankfurt gab es auch gefühlt 23 Holding gegen Frankfurt. Das ist doch schwer einzuschätzen. Ja.
Ja. Und ich meine, auch in Marburg werden gerne mal Holding-Strafen gepfiffen. Ich sehe da München absolut nicht chancenlos. Ich habe noch keine Ahnung, was es ist, was die sind, so als Football-Mannschaft und ihre Identität. Ich glaube, dass die Offense noch nicht wirklich in Tritt ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, die haben jetzt halt auch ein bisschen Zeit gehabt, um sich ein bisschen einzuspielen. Die Partie gegen Hall war am 28.04., also da reden wir dann auch von 3 Wochen. Das wird denen, glaube ich, gut getan haben. Wenn die Marburg eindimensional machen können, auf den Pass, dann haben sie da, glaube ich, eine Chance. Und wenn sie das Spiel gewinnen, glaube ich auch, dass es kein 35-30 wird, sondern 17-14 oder ähnlich. Oder? Was denkst du?
Ja, bin ich bei dir. Also von der Einschätzung, ja. Also ich bin echt gespannt. Vor allen Dingen, ich bin echt gespannt, was passiert, wenn München in Marburg gewinnen sollte. Weil dann ist ja Marburg komplett vom Plan abgekommen. Ja, weil ich glaube, das Heimspiel gegen München gehört zu den Spielen, wo man fest 2 Punkte eingeplant hat. Man weiß, die Auswärtsspiele werden dieses Jahr eine Krux, weil es halt 4-mal nach Bayern geht. Und das heißt also, Kirchdorf muss halt 1-mal nach Marburg, München muss halt 1-mal nach Marburg, Marburg muss halt 4-mal nach Bayern. Ja? Und vor allem nicht nach Nordbayern, sondern Kempten, München, Kirchdorf, Ingolstadt.
Und Stuttgart, ne? Was jetzt zwar nicht Bayern ist, aber halt auch
eine sauweite Tour. Da passiert die östliche Komponente nicht. Da geht es halt vor allen Dingen südlich, also geht schneller. Aber Kirchdorf und Kempten und München ist schon eine Tour. Von daher, also diese Heimspiele sind für Marburg halt eminent wichtig. Da müssen sie ihre Punkte holen und versuchen dann über glückliche Erfolge, was weiß ich, einen Sieg in Kirchdorf, einen Sieg in Kempten, da versuchen sich dann die nötigen Punkte für die Playoffs zu holen, wobei Marburg gegen Kempten stelle ich mir jetzt auch spannend vor. Für Marburg ist das eigentlich ein Must-Win von der Tabellenkonstellation her, also von der geplanten Tabellenkonstellation her und jetzt natürlich auch noch mehr als Antwort auf diese Nichtleistung letzte Woche in Frankfurt.
Ja, es ist im besten Falle wird es für Marburg ein Statement-Game werden, so von wegen, hey, wir haben gewaltig einen auf den Deckel gekriegt, aber gegen die Teams, die wir schlagen sollten, schlagen wir. Und wenn es halt in die Hose geht, und wie gesagt, das war auch gegen Kirchdorf stellenweise echt eine wackelige Geschichte, mit dem Quarterback, der erst 3 Tage da war, ich würde mich nicht drauf verlassen. Ich glaube, dass es eine enge Partie werden kann. Vielleicht noch als Hinweis, Nikola, wir haben aus Marburg in den letzten Jahren immer Radio gemacht. Und am Sonntag soll es dann das erste Mal auch einen Bildstream geben, der live produziert wird.
Genau, und ich verlasse zum ersten Mal seit 10 Jahren dieses Büro auf der Tribüne und mache Radio vom Getränke, vom Dach der Getränkebude, nee, ja. Mache Video vom Dach der Getränkebude gegenüber. Ich bin schon gespannt.
Wir müssten das eigentlich noch ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie, ich will nicht sagen Kranz niederlegen, aber irgendwie gut, vielleicht sollen wir die Büroräume auch noch nicht abschließen, bevor der Stream nicht funktioniert hat. Aber ja, wir beide werden vor Ort sein, werden das Spiel machen. Ich freue mich da, wie gesagt, drauf, weil ich einfach glaube, dass es eine enge Partie ist und weil ich einfach noch keine Ahnung habe, was München ist und seit Samstag auch weniger eine Ahnung habe, was Marburg ist, Sonntag. Aber ja, wird, glaube ich, nicht uninteressant werden und kommen Sie vorbei, wenn Sie in der Nähe sind. Ansonsten, wie gesagt, den Stream soll und wird es dann auch geben und ich freue mich drauf.
Allgäu Stuttgart am Sonntag um 15 Uhr, Marburg München am Sonntag um 15 Uhr, Kirchdorf Schwäbisch-Hall am Samstag um 16 Uhr und Ingolstadt gegen Frankfurt am Samstag um 18.30 Uhr. Pause und dann besprechen wir den Norden. Bis gleich.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball. Live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Teil 4 von Road to German Bowl. Wir sprechen jetzt noch über die GFL Nord am nächsten Spieltag. Und um 15 Uhr, Achtung, Stadionwechsel, nicht Mommsenstadion, sondern Stadion Wilmersdorf. Ja, wir haben die ganze Zeit Derbys. Wir haben Hessen-Derby, Baden-Württemberg-Derby, Bayern-Derby sowieso. Wir hatten ein Ost-Derby zwischen Potsdam und Dresden. Was ist das jetzt zwischen Berlin und Potsdam? Das ist dann das Berlin-Brandenburg-Derby oder was auch immer. Auf jeden Fall, Potsdam setze ich also die kurze Strecke ins Auto. Fährt diese oder wahlweise in die S7 und in die Ringlinie und fährt also die kurze Strecke von Potsdam nach Wilmersdorf im Stadion mit den Weinreben und dann gibt's das Spiel Rebels gegen Royals. Ich würde mal sagen, die Royals, so gut sie gegen Hildesheim waren, so gut sie gegen Dresden mitgehalten haben, so gut sie gegen Köln mitgehalten haben, also mit den Vorschusslorbeeren ist jetzt vorbei. Jetzt brauche ich mal einen Sieg von denen. Damit es weitergeht, weil ich tue mich schwer, ein Team zu loben, das dann 1-4 gestartet ist.
Ich glaube, dass sie total desperate sein werden, dieses Spiel zu gewinnen. Also, man muss sich das halt wirklich nochmal vor Augen führen, dass die am Anfang gegen Köln komplett chancenlos waren, dann das Spiel eigentlich echt im Sack hatten. Also, ich habe mit vielen gesprochen und auch mein Eindruck auf dem Kommentarplatz, den Kölnern hat das keiner mehr zugetraut zu dem Zeitpunkt. Und dieses Spiel dann noch zu verlieren.
Sie hatten Dresden zur Halbzeit im Sack in Dresden. Ja. Sie hatten das Spiel eigentlich schon verloren. Zu Hause mit diesen 0-17 gehen im dritten Quarter in Führung. Also ist jetzt auch nicht so, dass sie schlecht waren. Aber sie haben halt die 3 Spiele verloren.
Ich glaube trotzdem, dass es ein gutes Matchup für Potsdam ist. Weil Berlin hat bis jetzt nicht gezeigt, dass sie in irgendeiner Form werfen können. Und das große Problem von Potsdam ist meiner Meinung nach die Passverteidigung, die Secondary. Wenn Elton Voss den gegnerischen Quarterback nicht nach 3 Sekunden begraben hat, dann gibt's eine gute Chance für ein Big Play auf jeden Fall. Und das haben die Rebels halt bis jetzt überhaupt noch nicht gezeigt, dass sie das können. Köln hat am Anfang mit dem Lauf viel Erfolg. Als die Potsdam allerdings angepasst haben, war es damit auch ganz, ganz schnell vorbei. Und die Rebels haben halt meiner Meinung nach mir zu wenig durch die Luft gezeigt. Und Nikola, ich lehne mich ja so gerne aus dem Fenster, ne? Ist ja dann luftig. Ich glaube, dass die Potsdamer das mit 2 Scores gewinnen.
Was meinst du, wieso wir in Marburg aus dem Büro rausgehen auf dieses diese Getränkebude nur aufs Dach, weil es kein Fenster mehr gibt, aus dem du dich rauslehnen kannst?
Also ich glaube einfach, dass es ein, das ist kein gutes Matchup für Berlin ist, einfach auch deswegen. Sie haben mit Hamburg eine Mannschaft gehabt, die nicht werfen kann. Sie haben mit Kiel eine Mannschaft gespielt, die nicht werfen kann. Und der Austin Gehäfer ist ein guter Quarterback. Also das ist wirklich ein guter Quarterback von Potsdam. Und dann hast du halt diese Receiver-Armada mit unter anderem Myrop Nielsen, mit den Zimmermännern, eigentlich auch mit Föhringer, aber der wird wohl raus sein, wenn nicht was ganz Besonderes passiert, denn der ist nach zwei unsportlichen Fouls gegen Köln, ich meine Anfang des dritten Viertels, halt geflogen, was im Übrigen auch nochmal eine ordentliche Schwächung für die Royals in dem Spiel war.
Das ist vielleicht auch die einzige Downside für dieses Spiel, für die Freunde des gepflegten Trash-Talks, also Föhringer gegen die Rebels-Defense, da entgeht uns was.
Ja, für diese Spiele sind Außenmikrofone vermutlich erfunden worden.
Nein, das kannst du die ganz billige Lösung nehmen, du nimmst einfach einen Piepton und legst ihn über alles. Du kannst jetzt das Außenmikrofon sparen.
Wie gesagt, das Ding ist, was halt Potsdam noch nicht in der Form gesehen hat, ist die Physis, die Rebels halt nach wie vor haben. Die hatte auch Köln jetzt nicht in dieser ganzen Masse. Trotzdem, ich bleib dabei. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Matchup für Berlin ist. Und sie können mich gerne lügen strafen, das Spiel gewinnen, dann werde ich hier an derselben Stelle nächste Woche sagen, dass ich komplett falsch gelegen habe. Und das andere ist halt wirklich, was du sagst, Potsdam ist 1-3 gestartet und die brauchen dringend einen Sieg. Und ne, es hilft ja nichts, wenn dir der Gegner immer auf die Schulter klopft und sagt, hast du toll gemacht, aber du stehst halt, am Ende steht halt das L. Und ich glaube, die werden komplett desperate sein, dieses Spiel zu gewinnen. Und ich denke, dass das rein psychologisch auch schon auch ein Faktor werden wird.
Okay, dann kommen wir am Samstag um 16 Uhr zu den zwei Krachern im Norden. Wobei das eine müssen wir natürlich wieder positiv verkaufen, weil es wird bei meinem Sportradio laufen. Hildesheim gegen Braunschweig um 16 Uhr. Der Kommentator freut sich schon massig auf dieses Spiel, weil das wird so spannend. Hamburg gegen Dresden wäre die Alternative aus dem Hammer Park. Aber siehst du das knapp werden?
Nein. Also ich wüsste nicht, wie. Was man sagen muss, ist, die Hamburger Defense zumindest in ein paar Momenten gegen die Rebels gut mitgehalten hat und sich auch von Kiel nicht abschießen hat. Jetzt wissen allerdings auch, dass Kiel nicht die offensive Referenz in der GFL Nord ist. Und Dresden sah halt schon zum Teil sehr, sehr gut und gefährlich aus, gerade mit dem Passing-Game, was sie haben. Wird vermutlich ein langer Nachmittag für Hamburg werden, wenn nichts Besonderes passiert. Und für Hildesheim gilt in dem Moment dann dasselbe.
Hildesheim, die ins große Stadion gegen die Lions. Ein bisschen Tradition inzwischen, seit dem Aufstieg, dass man das immer im großen Stadion spielt, das ja. Niedersachsen-Derby. Ich suche noch nach Punkten, bei denen ich bei Hildesheim optimistisch bin. Also ich habe halt dieses erste Spiel gegen Potsdam gesehen. Seitdem gab es auch keins. Also von daher, es gab halt nichts anderes zu sehen von Hildesheim bisher.
Es gibt eine Menge Möglichkeiten, dich am Samstag von den Qualitäten zu überzeugen. Drücken wir es doch mal so aus.
Ja, genau. Also Hildesheim war gegen Potsdam so unterlegen wie Marburg gegen Frankfurt und zwar in allen drei Phasen des Spiels. Genauso wie Marburg gegen Frankfurt. Ja, also sprich, sie haben in der Offense, in der Defense und in den Special Teams aufs Maul bekommen. Sagen wir es mal so. Nun ist es normalerweise so, du hast dann dieses Tape, du trainierst eins, vielleicht zwei Wochen und dann hast du die Chance, es besser zu machen. Hildesheim hat dieses Tape seit vier Wochen auf Lager, kann nur dieses Tape anschauen und natürlich auch ein bisschen den Gegner und spielt jetzt gegen Braunschweig, ein Team, wozu es zu befürchten steht, dass das Ganze nochmal genauso aussieht. Und zwar gegen ein eingespieltes Team, gegen die erfahrene Truppe. Ja, da denke ich mir halt, wo setze ich da bei Hildesheim an, dass es vielleicht positiv wird? Ja, weil wie gesagt, also gegen Potsdam nach 7 Minuten war das Ding durch und die Köpfe hingen, weil es stand schon 21-0. Ich habe halt die Befürchtung, es passiert genau das Gleiche.
Diese Spiele gibt es in der GFL immer noch. Das müssen wir nicht drum rumreden. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich da jetzt noch an größerartigem Content noch dazu beitragen soll. Nikola, es tut mir gerade leid, aber
Du bist mir ein Kollege.
Ich tue, was ich kann, um dich zu ermuntern, aber in dem Spiel fällt es mir tatsächlich schwer. Das Einzige, wo ich halt auf Braunschweiger Sicht wirklich drauf achten würde, ist tatsächlich, wie eingespielt jetzt die Offense ist. Es war gegen Kiel schon ein bisschen besser. Und wie dann wie die Offense tatsächlich aussieht. Aber alles weitere, aber das Gute ist, auch die beiden Mannschaften, die wir jetzt unterlegen einschätzen, die können uns das ja dann am Samstag wunderbar auf dem Platz zeigen und sich zumindest wehren und dagegen halten. Hildesheim hat das im Übrigen letztes Jahr im Heimspiel gegen Braunschweig eine Zeit lang sehr, sehr gut gemacht. Also die sind ja nicht komplett abgeschossen worden. Das ist dann erst relativ spät sehr eindeutig geworden. Von daher, vielleicht kriegen sie das wieder hin und haben auch vielleicht ein bisschen Turnover-Glück, wer weiß.
Dann kommen wir zum letzten Spiel, 19.05., auch Samstag, 16 Uhr. Kiel gegen Köln. Teil 2. Hinspiel, 32-14 für Köln ausgegangen, wo Köln in der ersten Halbzeit mit Jan Weinreich gespielt hat. Wie gesagt, Erinnerung aus dem ersten Teil: unter Umständen spielt bei Kiel ein neuer Quarterback. Aber macht uns das optimistischer? Ich meine, du hast ja Köln jetzt gesehen. Wobei die hatten auch seit diesem Köln-Spiel, seit diesem Kiel-Spiel, hatten die dann 3 Wochen Pause und dann war Potsdam wieder das erste Spiel, ne?
Ja, man war sich auch ein bisschen uneinig, ob das jetzt was Positives oder was Negatives ist. Natürlich konnten die im Training viel arbeiten, aber sind halt auch komplett aus dem Spielrhythmus gewesen, was dazu geführt hat, dass sie irgendwie nach 5 Minuten 14-0 vorne, 13-0 vorne waren, was mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht hatte. Ich weiß es nicht. Also was einem vielleicht Hoffnung geben kann, dass die Defense eine Zeit lang echt gut gespielt hat in Köln von Kiel und dass die halt auch ein bisschen Spielpech hatten mit einem gefumbelten Punt, nachdem sie wieder auf 1-Score rangekommen sind. Auf der anderen Seite, die Kölner haben jetzt auch defensiv in Potsdam alles andere als überzeugt. Das muss man schon an der Stelle auch mal sagen. Also der Pass Rush hatte massive Probleme gegen eine zugegebenermaßen gute Royals Offensive Line. Aber das ist nicht so. Also Pass Rush ist immer eine Sache, die vermutlich jedem Coach wichtig ist.
Die sehen
ist,
schon durchtrainiert aus, die Jungs, ne, bei Potsdam.
Da steckt halt auch, also die sind groß, die sind breit und die können sich halt zum Teil auch wirklich bewegen. Und das dürfte auch eine der besseren Lines in der Liga sein. Da lege ich mich, ich stand heute jetzt schon fest. Trotzdem war ich vom Pass Rush der Kölner absolut enttäuscht. Da ist insgesamt viel zu wenig gekommen, denn auch die haben einige Athleten in der Defense, die sie einsetzen können. Wenn ich den Quarterback halt zutraue, was zu machen, ich habe das eben, was für Potsdam gilt, gilt für Köln auch. Die haben in der Secondary eine ganze Menge Probleme gefühlt gehabt in den Spielen. Da geht auf jeden Fall was durch die Luft, vor allen Dingen, wenn du irgendwie 1-gegen-1 Matchups findest. Und zwar gegen alle defensiven Starter, auch gegen den A-Starter, der zwar auch ein paar gute Momente hatte, aber halt auch gegen Max Zimmermann auch durchaus Mandat schon abgegeben hat. Problem ist, Kiel kann halt im Moment nicht werfen. Und wenn Köln eins gestoppt hat gegen Potsdam, dann war das der Lauf. So, da ging halt wenig. So, durch die Luft ging relativ viel, aber über den Lauf, da war halt relativ schnell relativ Ruhe, auch wenn der Running Back, der Potsdamer, kein schlechter ist. Aber da haben sie einfach einen super Job gemacht, super diszipliniert gespielt. Und deswegen ist es vom Matchup her, glaube ich, für Kiel einfach mies, weil sie einfach Stand heute keine gute Passing-Offense haben. Und selbst wenn neuer Quarterback spielt, wird die auch noch nicht so überragend sein. Deswegen, ich meine, es ist eine lange Tour von Köln nach Kiel, das darf man nie unterschätzen. Aber ich glaube halt vor allen Dingen, dass jetzt voll im Kölner Kader einfach eine gewisse Euphorie herrscht nach diesem Last-Minute-Sieg und sich halt jeder, der nur halbwegs auf 2 Beinen stehen kann, mit nach Kiel fahren wird. Und dieses Spiel. Eben, es ist Pfingstwochenende und es ist halt noch der Samstag, das kommt noch dazu. Ja, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, sehe ich eigentlich einen qualitativen Unterschied zwischen Kiel und Köln von einer Klasse. Und deswegen glaube ich auch, dass die Crockwell da gewinnen werden.
Ich bin gespannt. Ich bin noch gespannt auf die Reaktion in Kiel. Nachdem ja die ersten 2 Auswärtsspiele, 1 gewonnen, 1 verloren, nicht wirklich überzeugend waren, das Heimspiel nicht so lief, es eine Klatsche in Braunschweig gab, das ist das Kieler Publikum nicht gewöhnt. Und anscheinend gegen die Rebels blieb schon der Anfeuerungschant nach dem Spiel aus, der normalerweise auch gegen Niederlagen kommt, habe ich zumindest gelesen. Ich bin echt gespannt auf die Stimmung. Weil, wie gesagt, der Kieler Fan ist seit Wann sind sie wieder aufgestiegen? Nach der Saison 2006. 2007 war die erste Saison. Sie waren dann immer in den Playoffs. 2007 Viertelfinale, 8, 9, 10, 11, 12 German Bowl, 13 Halbfinale, 14 Viertelfinale, 15 Viertelfinale, 16, 17 Halbfinale. Der Kieler Fan ist halt mehr gewöhnt als wir spielen um Platz 6. Und danach sieht es ja im Augenblick ganz klar aus. Und deshalb bin ich echt gespannt, was da passiert, muss ich sagen. Wenn es so läuft, wie wir es erwarten, nämlich wenn es so läuft, dass wir ein Spiel erleben, das eher in Kölner Richtung ausgeht. Das ist für mich so ein bisschen der Test da. Und Dan Dish, im Augenblick hat er einen schweren Stand, finde ich, weil läuft halt nicht.
Punkt. Und ich meine, wir hatten ja schon relativ früh festgestellt, dass da eine gewisse Unruhe drin ist. Eigentlich schon nach der Niederlage gegen Köln und eigentlich fast schon nach der Niederlage, ich weiß gar nicht, haben sie gegen Elmshorn gewonnen oder knapp verloren im Testspiel? Es war jedenfalls eine enge Geschichte.
Knapp gewonnen.
Ja, aber selbst nach dem Spiel hatte ich den Eindruck, dass man da schon alles andere als zufrieden ist. Und ich bin gespannt, wie das ausgeht, aber ich sehe da Köln als Favorit und Kiel wird eine sehr, sehr starke Leistung brauchen, um das Spiel gewinnen zu können.
So viel also von uns hier bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast. 8 Spiele sind es am Wochenende, damit definitiv auch eins in ihrer Nähe. Berlin, Hamburg, Hildesheim, Kiel, Kirchdorf, Ingolstadt, Allgäu und Marburg, also Kempten und Marburg. Das sind die 8 Standorte, wo Football gespielt wird in der GFL. Natürlich gibt es noch Spiele in der GFL 2. Alle Infos finden Sie im Spielplan auf gfl.info. Alle Infos zu Live-Übertragung auf live.gfl.info. Mein Sportradio.de sendet Samstag um 15.45 Uhr das Spiel Hildesheim gegen die New Yorker Lions. Das war's von uns für diese Woche. Wir sagen Sie, haben Sie eine schöne Woche. Playball und tschüss.
This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.